Herzlich willkommen zu Lebenszeit, deinem Podcast mit Geschichten, die das wahre Leben schreibt, mit deinem Host Erik. Also lehn dich zurück, lausche den Geschichten, lass dich inspirieren und nimm das Allerbeste für dich mit nach Hause.
Was bedeutet Freiheit für dich? Mit dieser Frage ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Folge des Podcasts und heute mit einer Interviewfolge. Mein heutiger Gast ist überzeugt davon, dass Freiheit kein Luxus ist, sondern ein Grundrecht, dass das Leben größer ist als die Erwartungen anderer und dass wir uns viel zu oft an Regeln orientieren, die wir nie selbst aufgestellt haben. Melanie Zeyer hat früh Karriere gemacht. Mit Mitte 20 war sie bereits Führungskraft in der Hotellerie, hat Teams geleitet, Verantwortung getragen und gelernt, wie man funktioniert. Und gleichzeitig hat sie immer wieder alles auf Anfang gestellt. Beruflich, privat hat sie sich neu erfunden. Wenn andere stehen geblieben wären, so ist ein bunter Lebensweg entstanden. Mit unterschiedlichen beruflichen Situationen, vielen Neuanfängen und Sehnsucht, die sie nie losgelassen hat. Freiheit. Wusch! Auch deshalb war sie immer wieder alleine mit dem Rucksack auf Reisen, auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Begegnungen und dem, was das Leben jenseits des Bekannten bereithält. Und trotzdem wirkten in ihr lange dieselben Sätze weiter wie, die viele kennen, mach keine Umstände, enttäusche niemanden, stell deine Bedürfnisse hinten an. Heute begleitet sie Frauen dabei, genau diese Muster zu erkennen, ihre eigene Stimme wiederzufinden und sich von alten Prägungen zu lösen. Daraus ist auch ihr Programm von der braven Tochter zur freien Frau entstanden. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Glaubenssätze entstehen, warum selbst erfolgreiche Menschen oft jahrzehntelang nach Regeln leben, die ihnen nie wirklich gehören und was passiert, wenn man anfängt, die eigenen zu hinterfragen. Und damit ein herzliches Willkommen hier im Lebenszeit-Podcast, liebe Melanie.
Hallo, lieber Erik. Wow, danke schön für diese Worte. ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn man das so von außen hört, hört sich das ganz anders an, als wenn man selber in seinem Leben steckt.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal so eine gute Sache, wenn man das selbst nochmal so hört und sich denkt, wow, das habe ich alles schon so in meinem Leben durchlebt. Und um jetzt gerade direkt am Anfang so ein bisschen auch einzusteigen in dieser, ich nenne es immer die wundervolle Lebenslinie, lass uns doch gemeinsam auf deiner Lebenslinie zurück in deine Kindheit reisen, wo das mit diesen Glaubenssätzen auch angefangen hat bei dir. Ich glaube, du hast da sehr schöne, vielleicht aber auch herausfordernde Geschichten, die zum Nachdenken anregen könnten.
Ja, das ist ja mit diesen Glaubenssätzen, die wir ja alle irgendwo in uns tragen, immer so. Es gibt schöne Geschichten, weil es gibt positive Glaubenssätze wie ich kann das, ich schaffe das, ich bin schlau, ich bin sportlich, was auch immer. Aber dann gibt es halt auch die Glaubenssätze, die einen hindern an daran, Dinge zu tun, an sich selbst zu glauben und so weiter. Und die entstehen einfach im frühen Leben, in unserer Kindheit. Und ja, wenn ich auf mein Leben blicke, kann ich, glaube ich, schon ziemlich genau sehen, wo so ein paar Regeln Glaubenssätze entstanden sind, die mich sehr, sehr lange bis ins Erwachsenenalter tatsächlich begleitet haben. Und da würde ich dich ganz gern mitnehmen, wenn du schon nach meiner Kindheit fragst. Ich war so ein richtiges Ballettmädchen. Ich habe mit 5 Jahren angefangen, Ballett zu tanzen. Jeden Dienstag und Donnerstag hat mich meine Mutter in die Ballettstunde gebracht zu Feli. Und Feli war eine gestrenge Ballettlehrerin. Und ja, ich war so ein zierliches, langhaariges Mädchen mit rosa Tütü und strengem Dutt in der Ballettstunde. Und im Ballett lernst du ja Dinge, die ich, glaube ich, mit in mein Leben genommen habe. Du lernst erstmal Haltung, also Bauch rein, Brust raus. Du lernst, dich im Gleichtakt mit den anderen Prima Ballerinas zu drehen, Pirouetten zu drehen, nicht aus der Reihe zu tanzen, dich anzupassen. Und wenn du, so wie ich, relativ gut und erfolgreich bist, lernst du irgendwann Spitzentanz. Und Spitzentanz tut weh. Aber das darf man nicht zeigen. Immer schön lächeln.
Und was hat dann dieser Spitzentanz? Ich meine, ich kann mir das irgendwie gerade nicht vorstellen. Also, ich meine, ist das eine Sparte, dieser Spitzentanz, die da beim Ballett hinzu kommt? Oder ja, um das ein bisschen greifbarer zu machen gerade.
Ja, du hast recht. Das ist für mich jetzt total logisch, weil ich in dieser Ballettwelt groß geworden bin. Aber wenn du als Mädchen anfängst, Ballett zu tanzen, hast du so Schläppchen an. Das sind wie so Gymnastikschläppchen, Gummischläppchen. Und mit denen tanzt du, drehst dich, trippelst vor dich hin. Und wenn du dann wirklich auf die Bühne gehst und Vorstellungen tanzt, dann, das kennt man. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal eine Ballettvorführung gesehen. Die haben nicht diese Schläppchen an, die haben Schuhe, die vorne abgestumpft sind und eine Bleikappe haben. Und du tanzt dann wirklich so auf der Spitze und der Bleikappe. Und genau. Und das machst du, so drehst du deine Pirouetten und so springst du durch die Gegend und ja. Und das, genau.
Ich stelle es mir gerade vor. Nein, nein. Okay, ja.
Möchte man eigentlich auch nicht. Ich verstehe auch tatsächlich nicht, aber das ist heute noch jede Ballettvorstellung, jede Ballerina, eine normale Vorstellung funktioniert mit Spitzentanz. Und ja, das, wie gesagt, das tut manchmal weh und das darf natürlich niemand sehen.
Also, um das jetzt so zu verstehen, die Schmerzen musst du dann wie unterdrücken innerlich und nach draußen das Lächeln dann herausbringen, auch wenn es irgendwie dann schmerzt.
Natürlich, klar. Also ja, nicht zeigen, was dich, um das jetzt mal auf die Glaubenssätze umzumünzen, ja, nicht zeigen, was dir wehtut, ja, nicht zeigen, dass dich irgendwas verletzt hat, ja, nicht zeigen, wie es wirklich in dir aussieht.
Ja, auch
Immer
diese.
diese Maske.
Ja, ich fühle das gerade so, weil ich das halt auch bei mir in Kindheit halt auch hatte, immer dieses angepasst zu sein und immer nur das zu machen, was andere das Gefühl haben, das auch richtig ist für einen. Ja, ich. Okay. Ich habe gerade die Frage, die sich bei mir aufdrängt, ist, Wie bist du dann auch in der Kindheit effektiv damit umgegangen? Ich meine, du hast es ja dann alles in dich rein gefressen, sozusagen, diese Schmerzen, diese Unterdrückung. Hattest du da irgendwie ein Ventil, wo du dich öffnen konntest?
Tatsächlich glaube ich das nicht. Nein, ich habe, denke ich, als Kind schon immer sehr stark nach außen funktioniert, mich angepasst, andere wichtige genommen als mich. Und nein, dieses Ventil gab es. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass es das gab. Ich hatte allerdings ein großes Glück, weil wir kennen uns ja persönlich, Erik. Du weißt, ich bin relativ groß. Ich bin dann irgendwie 1,80 geworden. Und eine prima Ballerina ist klein und zierlich. Das heißt, mein Weg wurde dann einfach durch meine Körpergröße beendet, weil das Typische beim Ballett ist ja, dass du dann auch im Paartanz mit einem Balletttänzer in die Luft gehoben wirst, irgendwelche Hebefiguren machst. Und ja, so, ich war zwar schlank und zierlich, aber wenn der Tänzer nur 1,70 ist, dann kann der nicht mehr 1,80 prima Ballerina da irgendwie
Ja,
galant durch die Lüfte schwingen.
ich habe das Bild gerade so voll in mir, so. Ja, irgendwie sieht das dann auch irgendwie ko also komisch und irgendwie vielleicht auch nicht natürlich aus, wenn die Tänzerin dann größer ist wie derjenige, der sie hochhebt. Also ist schon irgendwie dann. Ja, wäre es ist sicher ein gewöhnungsbedürftiges Bild dann gewesen, oder?
Ja, genau. Also heute sage ich, ich bin mir noch nicht mal ganz sicher, ob ich das wirklich wollte. Das war halt, ja, ich habe dieses Ballett angefangen, ich war ganz gut und dann hat sich dieser Weg so verselbstständigt und ja, Mama war stolz. Ist ja auch schön. Und ja. Der wurde dann Gott sei Dank von alleine irgendwie beendet. Und damit ist diese Ballettkarriere beendet worden. Aber ich glaube, dass vieles, womit ich jahrelang später noch zu kämpfen hatte, eben genau aus dieser Zeit kommt. Das ist meine Geschichte. Ja? Da kann ja jeder mal selber zurückblicken, welche Erlebnisse von mir aus, welche Hobbys, welche Sportarten, welche Dinge man in der Familie mit Freunden gemacht hat, die einen zu dem Menschen gemacht haben, der man ja heute dann auch ist.
Ja, ich glaube, das ist, ich sehe das ja auch bei mir. Ich meine, ich habe jetzt für mich aus meiner Kindheit raus das Fahrradfahren irgendwie irgendwie vermisst. Ich bin früher als Kind immer wieder sehr, sehr gerne Fahrrad gefahren und ich habe das erst jetzt eigentlich so wieder für mich neu entdecken dürfen, wie gerne ich eigentlich Fahrrad fahre. Und ja, das fühlt sich halt auch einfach gut an, was für sich auch zu machen. Und man weiß, man tut seinem Körper auch was Gutes dann damit. Auch wenn es nach außen, wenn dann vielleicht auch die im Außen denken, boah, der macht irgendwie wahnsinnige viel Kilometer da und denkt jetzt, er ist der Größte, aber dieses Denken, glaube ich, ist zu einem breiten Teil der Gesellschaft, ist das sehr verwurzelt halt auch. Sprich, man schaut halt auch immer zuerst auf andere, bevor man bei sich selber anfängt.
Ja, also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du meinst, also dein Fahrradfahren ist deine große Leidenschaft und die hattest du schon als Kind?
Genau, die hatte ich schon als Kind und da habe ich natürlich, ja, ich war ein Kind, ich habe das noch nicht so wahnsinnig, ich sage jetzt mal, groß gemacht, aber jetzt in der heutigen Zeit, wo man ja jense Sachen posten kann, ist das Ja, denke ich mir dann immer so, boah, was, also habe ich tatsächlich immer noch, denke ich mir dann immer so, boah, was denkt jetzt der von mir und dieses und jenes. Aber ich glaube, dieses Denken dürfen wir auch ablegen und auch, was in früher Kindheit auch die Leute von einem denken, das ist auch, ja.
Ganz absolut. Also das ist, irgendwem passt immer was nicht, was du tust und was du oder was du nicht tust. Und davon dürfen wir uns wirklich tatsächlich alle freimachen, wobei wir das wahrscheinlich auch alle kennen. Auch ich, also mittlerweile ist das alles wesentlich besser geworden, aber ich war ganz lang getrieben von dem Gedanken, was denken jetzt die anderen, kann ich das wirklich machen? Darf ich wirklich meine Meinung sagen? A, will die jemand hören? Und B, was mache ich denn, wenn jetzt jemand anders widerspricht? Bin ich überhaupt stark genug da, auch
Ja.
wieder für mich einzustehen oder dazu zu stehen, was ich denke, was ich fühle? Und das war ich tatsächlich äußerlich immer, innerlich ganz, ganz lange nicht.
Ich kann das kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe tatsächlich auch so verschiedenste Sachen in der Kindheit mitgekriegt, um jetzt so ein bisschen weiter auf deiner Lebenslinie zu gehen. Wir hatten das ja im Vorgespräch so, dein Vater ist sehr früh von euch gegangen, so wie ich mir das jetzt hier notiert habe. Was ist dann da mit dir passiert? Ich meine, Vater ist weg und vielleicht auch eine Stütze, die da
Ja,
war.
also tatsächlich sehr früh ist zu viel gesagt. Das war tatsächlich erst, das war nach meiner Ballettkarriere. Also das war so mit 13, ich glaube, ich bin gerade 14 geworden. Ich hatte aber ein sehr tolles Verhältnis zu meinem Papa. Also mein Papa, wir haben jetzt erst kürzlich das Haus ausgeräumt, weil meine Mutter in betreutes Wohnen gekommen ist. Und da habe ich ganz viele Fotos gefunden. Und diese Fotos, die sprechen wirklich eine Sprache. Auf diesen Fotos ist mein Bruder, ich habe noch einen Bruder, und ich und mein Vater, wir spielen, wir lachen. Und das sind auch die Erinnerungen, die ich tatsächlich an ihn habe. Meine Mutter steht immer eher so ein bisschen schön daneben. Ja. Tatsächlich war es so, dass sich meine Eltern getrennt haben und mein Vater ist gegangen und er hat sich nicht nur von meiner Mutter getrennt, sondern er hat sich auch von uns Kindern getrennt. Und ich hatte tatsächlich 7 Jahre keinen Kontakt zu meinem Vater, noch nicht mal eine Postkarte, keinen Geburtstagsgruß, gar nichts. Und rückblickend verstehe ich durchaus, warum das so sein musste und warum das so war. Aber du kannst es sicherlich vorstellen, so als Jugendliche, die ganz viel andere Dinge in ihren Herausforderungen, in ihrem Großwerden, in ihrem Erwachsenwerden hat. Und der Papa ist weg, der eigentlich der Bezugspunkt war. Das bezieht man schon sehr auf sich. Und ja, auch rückblickend bin ich sehr, sehr froh. Es handelte sich nur um 7 Jahre. Das heißt, Anfang 20 haben wir wieder zueinander gefunden und haben dann auch, wir konnten nie mehr genau da anknüpfen, wo wir als Kind, Jugendliche aufgehört haben, aber wir hatten immer dann wieder ein harmonisches, nettes, verbindendes Verhältnis. Aber das hat natürlich auch viel geprägt, denn in dieser Zeit, als mein Vater ging, was war ich? Ich war wieder die Starke. Ich war die nach außen.
Ja.
Geht schon.
Ja, der
Ich.
einfach
Ja.
funktioniert hat halt auch und
Genau.
versucht hat, immer zu vielleicht auch mehr zu geben, als was die eigentlichen körperlichen Stärken halt auch vielleicht zugelassen hätten haben.
Ja. Und im Erwachsenenalter musste ich dann, glaube ich, wirklich, was ich heute sagen kann, was ich Schritt für Schritt wieder lernen musste, ist, ja, oder nicht lernen musste, ist wirklich diese Stärke abzulegen. Ich darf auch mal zugeben, dass ich etwas nicht kann, und ich darf auch mal zugeben, dass ich Hilfe brauche.
Ja, ich glaube, das ist auch sehr gut erklärt. Ich meine, in der heutigen Zeit auch ist es immer für viele Menschen sehr, sehr schwierig, sich auch Hilfe anzunehmen. Und man denkt sich dann immer oder man schämt sich halt auch, vielleicht bei gewissen Themen auch, dass die, ja, oder man fühlt sich halt auch schlecht dann diesbezüglich, wenn man sich denkt, boah, ich muss jetzt dafür Hilfe annehmen. Aber das ist völlig okay, wenn man sich Hilfe annimmt. Und meistens kommt dann auch der Glaubenssatz raus, ja, ich bin nicht gut genug. Oder ja, halt auch selbstsabotierende Sachen auch.
Ja, tatsächlich, ich weiß nicht, was in mir, gleichzeitig hatte ich diese äußere Stärke, und innen sah es oft ganz anders aus, aber gleichzeitig hatte ich auch immer diesen Freiheitsdrang, diese Neugierde, diesen Mut, irgendwie voranzugehen. Also, das ist sehr, sehr gegensätzlich in meiner Persönlichkeit tatsächlich, dass ich immer auf der einen Seite die Sicherheit suche, auf der anderen Seite aber die Freiheit, dass ich auf der einen Seite die Zugehörigkeit möchte und auf der anderen Seite aber die völlige Unabhängigkeit. Und das ist vielleicht das, was viele Hörer und Hörerinnen vielleicht auch kennen, dass das parallel beides existieren darf.
Um es gerade auch hier direkt einzusteigen, wir sind jetzt mittlerweile so ein bisschen da angekommen, dass du auch in der Hotellerie dann Fuß gefasst hast und dann da auch zur Führungskraft geworden bist. Und ja.
Ja, dazu habe ich eine ganz schöne Geschichte, glaube ich, zu erzählen, die sehr, sehr schön und plakativ zeigt, wie stark damals auch noch ich geprägt war von der Kindheit. Denn ja, ich habe gut funktioniert, war immer erfolgreich in dem, was ich tue, habe immer 101% gegeben und war dann sehr früh Director of Sales bei Holiday Inn, hatte ein Team von 5 Mitarbeitern und war direkt dem Direktor unterstellt. Und was ich immer wollte, ist gemocht werden. Ich wollte immer die coole, tolle Chefin in dem Fall sein. Und da ist wieder dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ich wollte dazugehören, aber das geht nicht wirklich. Ich muss ja auch Verantwortung übernehmen. Ich muss Verantwortung für die Leistung der Mitarbeiter übernehmen. Ich muss die in einer bestimmten Bahn führen. Heute weiß ich, dass man das machen kann und gleichzeitig irgendwie gemocht werden kann oder zumindest respektiert werden kann. Damals war das wirklich der oberste Punkt. Und da gab es eine Situation, da hat mich der Direktor in sein Büro gerufen, und ich hatte einen guten Draht zu dem, und wir mochten uns, aber der hat mir wirklich ganz lieb und vielleicht sogar fast väterlich gesagt, wer führen will, und das erwarte ich von Ihnen, Sie sind die Abteilungsleiterin und haben diese 5 Personen unter sich, der muss auch das Risiko eingehen, nicht gemocht zu werden.
Wow,
Oh, ja,
was für ein prägender Satz, also. Ich kann mich da tatsächlich an eine Situation auch bei mir zurück erinnern. Ich habe ja hatte eine Zwischenstation bei mir im Leben, als ich nicht mehr ich sag's mal, fahrfähig war wegen meines Anfalls, was ich da hatte. Und Ich bin tatsächlich so eine Person, dass wenn ich irgendwo in eine Firma reinkomme, dass ich mich halt immer zu 100% darauf einlasse. Sprich, immer 100% gebe und Gas gebe. Und ich wurde dann auch relativ schnell Führungskraft von 3 bis 4 Personen. Und wie du das jetzt schon soeben gesagt hast, ich meine, ja, man möchte immer irgendwie von allen die Anerkennung haben und gemocht werden, aber um diesen Satz jetzt nochmal in Erinnerung kurz zu rufen, das funktioniert halt einfach nicht. Man kann es nicht immer jedem recht machen. Das funktioniert nicht.
Genau. Und das ist oft ein schmerzlicher Weg, das zu lernen, aber dahin müssen wir früher oder später alle kommen.
Ja, definitiv. Ja.
Ja, also ich glaube, der erste Schritt ist es erstmal zu erkennen, wo sind denn wirklich die Sätze, die ich mir immer selber sage, nachdem ich immer selber handle, die mich ja völlig unbewusst leiten. Und dann einfach konkret zu sagen, okay, das nächste Mal, wenn ich in der Situation bin, versuche ich es anders. Oder vielleicht noch einen Zwischenschritt einzubauen und zu sagen, sich so ein bisschen dissoziieren nennt man das, also sich rausnehmen aus seiner eigenen Persönlichkeit und gucken, oh wow, warum habe ich denn das jetzt schon wieder so gemacht? Beim nächsten Mal mache ich es anders. Und das sind so kleine Wege, wie man in kleinen Schritten, das funktioniert ja nicht von heute auf morgen, diese Sachen, die haben wir über Jahre, Jahrzehnte gelernt und die haben sich eingebrannt hier und hier. Und wir sagen in Bayern Henerdapperl, seine Hühnchenschritte, sich halt da langsam raus zu manövrieren und zu erkennen, dass die Regeln, die wir als Kinder gelernt haben, im Erwachsenenalter einfach nicht mehr stimmen und wir die umschreiben dürfen.
Wow, was gibt es Schöneres, als diese Folge mit diesen Worten an sich zu schließen? Vor allem halt auch diese Regeln umschreiben. Ich meine, im Erwachsenenalter funktioniert das halt einfach nicht mehr so, dass mit Sachen, die man in der Kindheit hatte. Aber ja, richtig tolle Schlussworte und ihr lieben Menschen da draußen, wenn ihr jetzt sagt, wow, diese Folge hat mir unfassbar gut gefallen, ich möchte unbedingt mehr von Melanie sehen, dann ja, wo findet man dich überall, Melanie?
Also, mich findet man auf Instagram natürlich. Da heiße ich bleibfrei.melanie. Da spürt man schon meinen Freiheitsdrang. Man findet mich unter meiner Homepage www.melaniezeier.de. Und ja, wer mich auf Instagram verfolgen will, wer mich begleiten will auf dem Weg und sehen will, wie ich es von der braven Tochter zur freien Frau geschafft habe, der ist herzlich eingeladen.
Wow, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich mich von tiefstem Herzen bei dir bedanken möchte, liebe Melanie, für dein wertvollstes Gut und das ist deine Zeit und das ist auch euer wertvollstes Gut, ihr lieben Hörer da draußen, die Lebenszeit, denn ihr wisst nicht, wann euer allerletztes Sandkorn eurer Lebenszeit fällt und mit diesen Worten wünsche ich euch einen fantastischen Tag, eine gute Nacht und bis bald zur nächsten Folge. Tschüss!
Dankeschön, tschüss.